Hallo und herzlich willkommen bei Medizin am Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Heute geht's um Ergotherapie. Das hat man vielleicht schon mal gehört, wenn es um Kinder geht. Ergotherapie ist aber auch in einem Akutkrankenhaus wichtig. Warum, erklärt uns heute Eva-Maria Schiermeier. Hallo.
Hallo, recht herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, gerne, gerne. Liebe Frau Schiermeier, nehmen Sie uns bitte einmal mit, was genau ist Ergotherapie?
Ergotherapie setzt sich aus zwei altgriechischen Wörtern zusammen, dem Ergon, was Werk, Tätigkeit, Arbeit bedeutet, und dem Wort Therapia, was Dienst, Behandlung bedeutet. Ergotherapie unterstützt Menschen jeden Alters, ihre Handlungsfähigkeit im Alltag wiederherzustellen, um selbstbestimmt an der Gesellschaft wieder teilhaben zu können.
Und welche Methoden gibt es dabei?
Also es gibt die sensomotorisch-perzeptive Methode. Sie verbessert die Wahrnehmung und die Koordination. Dann gibt es die motorisch-funktionelle Methode. Sie verbessert die Bewegungsabläufe, die Feinmotorik. Dann gibt es das Hirnleistungstraining, also die neuropsychologische Behandlung. Sie verbessert die mentalen Funktionen, also bei kognitiven Einschränkungen. Mhm. Und die psychisch-funktionelle Methode. Sie verbessert die psychosozialen und psychoemotionalen Funktionen.
Ja, jetzt hört man da schon gut verschiedene Ebenen raus. Welche Ziele hat denn die Ergotherapie dann ganz konkret am Patienten oder der Patientin?
Das Ziel der Ergotherapie ist die größtmöglichste Wiederherstellung der Selbstständigkeit im Alltag und das trotz Einschränkungen. Also Hilfe zur Selbsthilfe, wichtig ist halt die Eigenständigkeit, die größtmöglichste. Mhm.
So dass der Patient möglichst wieder mit einer Selbstständigkeit rausgeht und wieder erlangt.
Gell? Richtig.
Ja, und wo überall wird die Ergotherapie bei uns am Klinikum eingesetzt?
Ergotherapie ist hauptsächlich auf drei Fachabteilungen bei uns im Klinikum vertreten. Das wäre die Akutgeriatrie, die Stroke Unit, also Schlaganfallstation und die Neurologie und eben vereinzelt Patienten in der Peripherie, sprich andere Stationen, je nach Kapazität, also Aufstellung der Therapeuten.
Ja. Und für wen ist die Ergotherapie dann gedacht?
Also Ergotherapie ist für Menschen jeden Alters, die eben in ihrer Eigenständigkeit, in der Handlungsfähigkeit, also in den Alltagskompetenzen eingeschränkt sind oder vor einer Einschränkung bedroht sind.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, geht es also darum, den Menschen zu helfen, handlungsfähig zu bleiben und am alltäglichen Leben teilhaben zu können und möglichst viel selbst zu können. Was sind denn so typische Einschränkungen oder Krankheitsbilder, mit denen unsere Patienten kommen und die sie dann erleben?
Das wären Patienten mit beginnenden Demenzen, mit Alzheimer, also kognitive Einschränkungen, wenn es im Delir sind, nach dem Schlaganfall, Hemiparesen.
Das heißt, halbseitige Lähmung.
Genau, Halbseitenlähmung, dann Wahrnehmungsstörungen, Verletzungen oder Erkrankungen von der oberen Extremität, Arthrose, Rheuma, Morbus Parkinson, Tremor und.
Zittern.
Genau,
verstehe.
Zittern.
Müssen wir die Fachbegriffe immer etwas erklären, ja. Und was sind bei Ihrer Arbeit Erfolgsmomente, wo Sie sehen, aha, jetzt habe ich mit der Ergotherapie wirklich was bewirkt?
Das sind eigentlich schon jede kleinste Fortschritte, die Dankbarkeit des Patienten und natürlich, wenn man merkt, dass der Patient in der Therapie auch therapiemotiviert ist.
Die Patienten möchten mitmachen, weil das Ziel der Selbstständigkeit wird wahrscheinlich gut motivieren.
Ja, das stimmt.
Ja. Bei Ihrer Arbeit spielen ja psychologische Aspekte auch eine Rolle, neben vielen anderen. Wie sieht denn da der Austausch im Team aus?
Das ist richtig. Also der Ergotherapeut, der sieht den Menschen als ganzheitlich, das heißt, also wir sehen physisch, psychisch und sozial. Der Patient hat mehrere Bedürfnisse und es ist so wichtig, dass man empathisch gegenüber dem Patienten ist, dass man Verständnis zeigt. Und diese Aspekte werden eben auch im interdisziplinären Team besprochen. Es finden auch regelmäßige Besprechungen statt.
Wahrscheinlich sind für Sie die Infos der Kollegen und Kolleginnen genauso wichtig, wie Sie dann wieder auf den Patienten zugehen können.
Das ist richtig.
Ja, nach der Behandlung bei uns sehen Sie und Ihre Kolleginnen die Patienten ja erstmal nicht wieder. Die werden entlassen, gehen nach Hause oder zurück in ein anderes Umfeld. Wie kann es Ihnen gelingen, daheim und in Pflegeeinrichtungen Fähigkeiten zu erhalten und vielleicht nochmal auszubauen? Wie geht's dann weiter?
Es gibt die Möglichkeit, nach unserer Behandlung eine Inanspruchnahme einer ambulanten ergotherapeutischen Maßnahme. Das heißt, der Hausarzt oder der Facharzt stellt dem Patienten ein ergotherapeutisches Rezept aus. Der Patient kann sich dann eine Praxis seiner Wahl aussuchen. Hier besteht dann auch die Möglichkeit, dass die Therapie nach Hause kommt oder eben in eine Pflegeeinrichtung. Das wäre der sogenannte Hausbesuch. Außerdem besteht noch die Möglichkeit einer Rehabilitation, einer Anschlussheilbehandlung, sofern die Grundvoraussetzungen stimmen, zum Beispiel Zustimmung der Krankenkasse, Aussicht auf Besserung der vorhandenen Funktionen und natürlich die Zustimmung des Patienten.
Ja, ohne den geht nichts natürlich, genau. Wenn der nicht mag oder die nicht mag. Wir haben jetzt auch über Körperliches gesprochen. Was ist denn jetzt eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Ergotherapie und Physiotherapie?
Das ist eine gute Frage. Die Physiotherapie arbeitet an dem Wiedererlangen der Funktion, also Funktion im Körper. Und die Ergotherapie fokussiert sich auf das Wiedererlangen der Aktivität im Alltag, Funktionalität im Alltag. Was kann der Mensch tun, damit er diese Handlung wieder ausführen kann? Hilfe zur Selbsthilfe ist wichtig und, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Eigenständigkeit, die größtmöglichste. Und wie gesagt, dies geschieht durch zum Beispiel Umweltanpassung, durch Einsetzen und Erlernen von Hilfsmitteln. Da hätte ich sogar auch noch ein Beispiel.
Ja, sehr gern.
Zum Beispiel ein Patient nach einem Schlaganfall, Hemiparese rechts, also Halbseitenlähmung rechts, er hat eine deutlich schwache Rumpfmuskulatur, die Armfunktion im Alltag ist eingeschränkt, er kann nicht frei sitzen und beim Essen ist er eben auf Hilfe angewiesen. Und sein Ziel ist es, selbstständig wieder essen zu können im Sitzen. Dann, wie gesagt, ein Beispiel unter vielen. Physio und Ergotherapie haben sich zuvor abgesprochen. Die Physiotherapie kommt zum Patienten. Sie arbeitet am Rumpf, am freien Sitz, transferiert ihn in den Rehrohrstuhl zum Frühstück. Anschließend kommen dann wir, also die Ergotherapie. Dann werden Hilfsmittel eingesetzt während dem Frühstück, wie Einhänderbrett, Spezialbesteck, Antirutschmatte. Und der Umgang mit den jeweiligen Hilfsmitteln wird erlernt. Und Bewegungen mit den hemiparetischen Arm werden angebahnt. Ergo kann aber auch aktiv-passive Therapieformen anwenden. Wie gesagt, das ist ein Beispiel jetzt unter vielen. Manchmal ist es schon schwierig, dass sich Physio und Ergotherapie überlappen. Jedoch ergänzen sie sich sehr gut. Sie arbeiten wirklich eng zusammen und haben letztendlich ein gemeinsames Ziel, und zwar den Patienten zu helfen.
Bekommen denn Ergotherapeuten und Therapeutinnen genug Wertschätzung für das, was sie leisten?
Ja, also finde ich schon. Meine Erfahrung, und zwar von unseren Patienten, man merkt schon beim Öffnen der Türe, das Lächeln, bei Beendigung der Therapie vergewissern sich oft dann schon noch viele, ob man nächsten Tag schon wiederkommt. Und auch im gegenseitigen Austausch mit den Kollegen erhält man positive Rückmeldung.
Ihre Berufsgruppe ist ja absolute Mangelware. Der Markt ist quasi leer. Auch das Klinikum ist offen für Bewerbungen. Wie sieht denn der Weg in den Beruf Ergotherapie aus?
Zur Ergotherapeutin, zu der Ausbildung benötigt man eine abgeschlossene Berufsausbildung oder mindestens einen mittleren Reifeabschluss. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Sie gliedert sich in schulischen und praktischen Einheiten. Also handwerkliche Aspekte sind auch vorhanden. Unter anderem sind verschiedene Praktikas in 4 Fachabteilungen zu absolvieren. Das wäre motorisch-funktionell, also Neurologie, Orthopädie, Arbeitstherapie, Psychiatrie oder eben Pädiatrie oder Geriatrie. Und möglichst keine Vorstrafen, weil man ein Führungszeugnis abzugeben hat.
Ja, wie in vielen medizinischen Berufen, das stimmt. Und ja, der Weg wird sie dann wahrscheinlich hauptsächlich die Möglichkeiten ergeben, eben in einem Krankenhaus, in einer Einrichtung oder eben draußen in der Praxis, oder?
Genau.
Zum Abschluss jeder Podcast-Folge machen wir eine kurze Fragerunde nach dem Motto dies oder das. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein paar Alltagssituationen und Sie geben Tipps aus der Sicht der Fachfrau. Die Oma oder der Opa hat zeitlebens gern im Garten gearbeitet oder in der Werkstatt und jetzt aber nimmt das Geschick im Alltag ein bisschen ab und man macht sich Sorgen, dass Verletzungen passieren. Trotzdem werkeln lassen oder vom Hobby ein bisschen abraten?
Grundsätzlich ein Hobby aufzugeben, sage jetzt ich ein klares Nein. Der Mensch hat Freude daran und die Lebensqualität ist ja eben auch wichtig. Als Ergotherapeut würde ich raten, zuerst einmal die Umgebung, das Umfeld anpassen, umgestalten, dass man sagt, man entfernt oder reduziert Gefahrenquellen, zum Beispiel Stolperfallen, ist ein Kabel irgendwo, wo man sagt, es ist mitten im Raum, dass ich das an der Seite verlegen kann, ist ausreichend Licht da, sind gefährliche Werkzeuge oder höhenverstellbare Tische, was man einsetzen kann. Man kann auch Arbeiten im Sitzen anstatt im Stehen verrichten, anstatt dass man sich bückt. Zum Beispiel an dem Beispiel von der Oma im Garten, die gerne gartelt, Hochbeete einsetzen oder Blumenbeete auf Tischhöhe.
Ja.
Leichtere Werkzeuge, Tätigkeiten ohne Gefahrenrisiko, also keine Sägen, lieber von Hand schleifen.
Mhm.
Man kann auch Angehörige oder Nachbarn mit einbeziehen. Einsetzen von Hilfsmitteln. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man zuerst versuchen kann, bevor man sagt, ich gebe das Hobby auf.
Ich sehe schon, dann bleibt halt die Selbstständigkeit besser erhalten, ja. Wenn wir jetzt ins Psychische gehen und zum Beispiel an Depressionen denken, die mit Antriebslosigkeit zu tun haben können, den Menschen zwingen, rauszugehen und was zu tun oder passiv sein lassen.
Die soziale Isolation ist verkehrt und jemanden zu etwas zu zwingen, ist auch verkehrt. Wichtig ist, die Aktivität zu fördern, um mehr Lebensqualität und Selbstwirksamkeit wiederherzustellen, jedoch in kleinen und realistischen Schritten.
Mhm.
Also angepasst auf den Patienten individuell und auch auf der momentanen Belastbarkeit. Gemeinsam eruieren, was hat dem Patienten früher einmal Freude bereitet, an was hat er Spaß und daran anknüpfen.
Mhm.
Wichtig sind Strukturen, kein Druck und schon die kleinste Aktivität wie das Gießen der Blumen oder etwas kleines Kochen sind schon wertvoll. Und je nach Belastbarkeit kann man dann auch entscheiden, ob der Patient bereit für Gruppentherapien wäre, um eben die soziale und emotionale Kompetenz zu fördern.
Thema Kinder und Ergotherapie. Lieber schon bei kleineren Problemen, wie jetzt zum Beispiel unreifer Stifthaltung, zur Ergo gehen oder dem Kind erstmal Zeit lassen.
Zuerst würde ich mal dazu raten, zu beobachten. Weil manche Kinder benötigen einfach mehr Zeit, vor allem im Vorschul- oder Grundschulalter. Sie haben eine unreife, aber funktionelle Stifthaltung.
Ja.
Das heißt, sie schreiben ordentlich, haben keine Schmerzen beim Schreiben. Und anders wäre es dann, wenn das Kind verkrampft ist, wenn es Schmerzen hat beim Schreiben.
Mhm.
Dann würde ich raten, einen Ergotherapeuten hinzuzuziehen. Und als Elternteil kann man sein Kind schon fördern, durch Spiele die Fingerfertigkeit erfordern, malen, nachzeichnen, arbeiten mit Knete. Wichtig ist, dass das Kind daran Freude hat.
Also ist ganz viel Einfallsreichtum einfach dabei, gell?
Stimmt.
Ja, das war Medizin am Mikro mit Ergotherapeutin Eva-Maria Schiermeier. Wir freuen uns über Fragen und Kommentare zur Folge und natürlich über ein Abo für unseren Podcast des Klinikums Passau. Danke fürs Zuhören.